D-Radio Wissen. Update.
So haben vor genau einem Jahr die Proteste auf dem Maidan in Kiew angefangen. Gegen den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch und dafür, dass die Ukraine näher an die EU heranrückt. Seit den Protesten ist nicht mehr viel, wie es war in der Ukraine. Aber es ist längst nicht alles gut. Das ist mein Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Am 21. November 2013 hat der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch überraschend verkündet, wir werden das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnen. Das war der Auslöser dafür, dass zuerst eine Handvoll und später dann Zehntausende protestiert haben. Mehr als 100 Menschen wurden von Spezialeinheiten erschossen. Und genau deshalb gab es auch heute am Gedenktag wieder Buhrufe und Proteste gegen den jetzigen Präsidenten Petro Poroschenko. Angehörige von Opfern forderten vom Präsidenten, den Tod der damaligen Demonstranten endlich aufzuklären. Poroschenko hat den Hinterbliebenen versprochen, ein Dekret zu unterzeichnen, um die Getöteten als Helden zu würdigen. Dadurch würden die Familien auch Geld bekommen. Auch die Ukrainerin Oksana hat vor einem Jahr mitdemonstriert und damals hat sie gefordert:
Ich hoffe, dass unser Präsident auf die Stimme des Volkes hört und das Abkommen doch noch unterschreibt. Wir sind nicht hier, um ihn zu stürzen, sondern damit unser Land in eine bessere Zukunft geht.
Aber es kam anders. Janukowitsch floh nach Russland und wurde entmachtet. Und das Abkommen mit der EU hat mittlerweile die neue pro-westliche ukrainische Regierung unterschrieben. Aber Russland hat auch die Krim annektiert und im Osten der Ukraine kämpfen ukrainische Truppen und pro-russische Separatisten immer noch gegeneinander. Der Westen geht davon aus, dass die Separatisten von Russland unterstützt werden. Das haben heute die Separatisten selbst bestätigt. Der Verwaltungschef des Gebiets um Donetsk, Igor Martinov, sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Russland zahle für die städtischen Dienste, den Nahverkehr und die Schulen und finanziere auch Renten und Sozialleistungen. Den Konflikt in der Ostukraine beizulegen, ist die eine große Aufgabe der ukrainischen Regierung. Die andere ist, das Land zu reformieren. Bei den Parlamentswahlen Ende Oktober lagen die proeuropäischen Parteien weit vorne. Die Kommunisten haben es nicht ins Parlament geschafft. Dafür sitzen dort aber einige der früheren Maidan-Aktivisten, wie zum Beispiel Hanna Hopko.
Nach 8 Monaten der Scheinreformen müssen wir jetzt endlich loslegen. Ich hoffe, wir werden diese einzigartige Koalition zustande bringen aus Parlament, Präsident und Regierung, um die Ukraine gemeinsam aufzubauen. Das ist jetzt immens wichtig, denn das Vertrauen in die Ukraine geht verloren. Wir haben keine Zeit zu diskutieren über die Reformagenda. Wir müssen sie anpacken.
Let's do it. Die Parteien haben sich heute auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Mit dem wollen sie die Korruption in Politik und Justiz bekämpfen und den Energiesektor reformieren, sodass die Ukraine weniger abhängig ist von russischem Gas. Nächste Woche soll der Vertrag unterschrieben werden. Allerdings ist das alleine noch kein Erfolg, hat heute die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko gesagt.
Diese Unterzeichnung ist nur ein Anfang. Das Land erwartet jetzt die Umsetzung dieses Vertrags. Heute ist ein Jahr nach dem Maidan. Einem Maidan, der für die Würde eintrat. Jetzt müssen wir dem ganzen Land Würde geben. Heute ist ein Tag der Verantwortung.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Jahrestag der Maidan-Proteste ist auch Thema in den sozialen Medien. Es wird darüber diskutiert, was aus der Hoffnung auf Demokratie geworden ist. Auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks kommentiert ein User: Der Maidan wurde zum Symbol dafür, wie eine ursprünglich durchaus legitime Bürgerbewegung schnell von faschistischen Elementen gekapert und von einer Möchtegern-Führernation für ihre globalpolitischen Spielchen missbraucht wird. Auch Johannes Berle ist kritisch. Der Maidan war ein von außen bezahlter Umsturz. Das ist eine Verletzung des Völkerrechts. Auch auf tagesschau.de geht es in vielen Beiträgen darum, ob die Maidan-Proteste legitim waren. Hier schreibt Wer weiß was: Besser wäre es gewesen, den demokratisch gewählten Präsidenten Janukowitsch durch Wahlen abzulösen, statt durch den Maidan-Putsch. Dann hätten tausende Menschen nicht sterben müssen. Eine andere Userin vertritt da eine völlig andere Meinung. In Kiew versuchen demokratisch gewählte Abgeordnete, ihr Land zum Positiven zu verändern. In Moskau hockt eine undemokratisch gewählte Elite und versucht, ihre Pfründe und Privilegien zu verteidigen. Frischer Wind gegen alten Mief.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bahn hatte heute gleich 2 Verhandlungstermine im Tarifstreit. Einen mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG und einen mit der Lokführergewerkschaft GDL. Die Gewerkschaften können sich nicht einigen, welche von ihnen für welche Berufsgruppe die Tarifverhandlungen führen darf. Und deshalb muss die Bahn mit beiden getrennt verhandeln. Rausgekommen ist bei den Gesprächen bis jetzt nicht viel. Der EVG hatte die Bahn gestern Nachmittag zwar ein Angebot gemacht, die Gewerkschaft sagt aber, es sei zu kurzfristig gekommen und muss jetzt erstmal prüfen. Allerdings ist sie jetzt schon skeptisch, dass ihr das Angebot reicht. Die EVG fordert 6%, mindestens aber 150 Euro mehr Geld. Mitte Dezember soll jetzt weiter verhandelt werden. Viele EVG-Mitglieder sagen aber, dass die Verhandlungen sowieso schwierig sind, wenn die beiden Gewerkschaften sich untereinander nicht einigen.
Es ist schade, dass die zwei Gewerkschaften sich nicht einig werden. Das ist das Problem, was wir hier haben.
Wir möchten einen Tarifvertrag, wir sind eine Firma.
Es ist eigentlich nur möglich, was zu erreichen, wenn wir solidarisch gemeinsam die Beschäftigten der Firma alle in die gleiche Richtung ziehen.
Die Gespräche der Bahn mit der GDL haben erst heute Nachmittag angefangen und sind noch nicht zu Ende.
Today our immigration system is broken and everybody knows it.
Unser Einwanderungssystem ist kaputt und das weiß jeder, sagt US-Präsident Barack Obama. Und deshalb will er die Einwanderungspolitik der USA ändern. Und zwar notfalls im Alleingang, ohne die Zustimmung der Republikaner. Seine Pläne hat er letzte Nacht in einer Fernsehansprache verkündet. Von den neuen Regeln sollen knapp 5 Millionen Menschen profitieren. Konkret geht es zum Beispiel um Einwanderer, die seit mindestens 5 Jahren in den USA leben oder um Eltern, deren Kinder schon in den USA geboren sind. Auch Uni-Absolventen und Hochqualifizierte sollen bleiben dürfen. Die Republikaner haben Obama vorgeworfen, mit den Plänen seine Kompetenzen zu überschreiten und gegen die Verfassung zu verstoßen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner, hat es so ausgedrückt.
The president had said before that he's not king and he's not an emperor, but he's sure acting like one.
Boehner sagt, der Präsident hat selbst gesagt, er sei kein König und kein Kaiser, aber jetzt handelt er doch wie einer. Die Republikaner haben eine Reform der Einwanderungspolitik bis jetzt mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus blockiert. Seit den Zwischenwahlen vor ein paar Wochen haben sie aber auch eine Mehrheit im Senat. Jetzt drohen sie zum Beispiel mit einer Klage vor dem obersten Gerichtshof oder einem Amtsenthebungsverfahren. Aus den mittelamerikanischen Staaten kommt dagegen Lob für Obamas Pläne. Ich möchte nicht ins Massengrab, ich will die 43 Studenten. Das singen Protestierende in Mexiko. Rund 30.000 haben auf dem zentralen Platz von Mexiko-Stadt demonstriert. Dafür, dass der mutmaßliche Mord an 43 Studenten aufgeklärt wird und für einen Rücktritt von Präsident Enrique Peña Nieto, wie dieser Demonstrant.
Es ist ein Problem struktural. Ich bin hier,
Die Probleme sind strukturell und nicht neu. Wir sind hier, um den Eltern der Verschwundenen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Wir kämpfen mit ihnen, bis die Wahrheit ans Licht kommt, es Gerechtigkeit gibt.
Zehntausende haben friedlich protestiert, aber es gab auch Gewalt. Demonstranten warfen Feuerwerkskörper auf den Präsidentenpalast und griffen Sicherheitskräfte an. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein und nahm nach eigenen Angaben 30 Demonstranten fest. Die 43 Studenten sind seit Ende September verschwunden. Sie wurden vermutlich von korrupten Polizisten verschleppt, an eine Drogenbande übergeben und später getötet.
Was noch wichtig wird.
In Tunesien wird übermorgen ein neuer Präsident gewählt. Die Wahl soll den Übergang zur Demokratie abschließen. Weil es 27 Kandidaten gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ende Dezember eine Stichwahl nötig ist. Als Favorit gilt Beji Said Essebsi von der weltlichen Partei Nida Tunis.
Wir mussten in den letzten Jahren feststellen, dass der Staat nicht präsent ist. Da ist Chaos entstanden, weil der Staat fehlte. Wir werden ihn zurückbringen und es wird ein moderner Staat sein. Wer wird ihn aufbauen? Nicht wir. Wir übernehmen nur in einer kritischen Übergangsphase die Verantwortung. Und dann werden, so Gott will, die jungen Leute diesen Staat voranbringen.
Die Partei Nida Tunis hat im Oktober schon die Parlamentswahl in Tunesien gewonnen, vor der islamistischen Ennahda-Partei. Tunesien war das erste Land in der arabischen Welt, in dem die Bevölkerung Ende 2010 gegen das eigene Regime auf die Straße ging und leitete damit die arabische Revolution ein.
Und sonst in der Welt?
In Großbritannien gewinnt die europafeindliche Partei UKIP an Einfluss. Sie hat die Nachwahl in einem Wahlkreis in Südengland für sich entschieden und damit den zweiten Parlamentssitz errungen. Die Nachwahl war wegen eines Parteiaustritts nötig geworden. Der Politiker Mark Reckless war vor wenigen Wochen von den konservativen Tories zu der rechtspopulistischen UKIP gewechselt und hatte auch sein Mandat niedergelegt. Es wird befürchtet, dass weitere konservative Abgeordnete zu der europafeindlichen UKIP übertreten. Die Partei hatte bei der Europawahl dieses Jahr mehr Stimmen bekommen als die Tories. Die Niederlande wollen zur Verstärkung von Schiedsrichtern auf dem Feld den Videoschiri einführen. Der Fußballbund des Landes beantragt dafür jetzt eine Genehmigung beim Weltfußballverband FIFA. Funktionieren soll das Ganze so. Der Videoschiedsrichter sitzt außerhalb des Stadions vor einer Reihe von Bildschirmen, die aus allen Bereichen des Spielfeldes Bilder liefern. Gleichzeitig ist er über ein Headset mit seinen Schiedsrichterkollegen auf dem Fußballfeld verbunden. Anhand der Videobilder kann er ihnen dann bei Entscheidungen helfen. Die FIFA hat Videoschiedsrichter bis jetzt bei regulären Spielen nicht zugelassen. Dass ein Politiker einem Journalisten vor laufender Kamera den Kopf tätschelt, ist eher ungewöhnlich. Genau das ist aber in Thailand passiert. Ein Video zeigt Militärmachthaber Prayut Chan-o-cha, wie er während einer Pressekonferenz einem vor ihm knienden Reporter den Kopf streichelt und ihn am Ohr krault. Der Mann hatte sich hingekniet, um den Kameraleuten nicht die Sicht zu versperren. Ein Sprecher der Militärregierung erklärte, ein solches Verhalten sei völlig normal und eine Geste, um jemandem seine Zuneigung zu zeigen. Im Netz hat sich der Clip schnell weiterverbreitet. Einige User sind amüsiert, andere empfinden die Geste als eine Frechheit.
Wissensnachrichten.
Internationale Forscher machen Druck beim Thema Gewalt gegen Frauen. Sie haben gleich eine ganze Reihe Studien veröffentlicht in der Fachzeitschrift The Lancet. Peter Neuhaus von den Wissensnachrichten. Was wollen die Wissenschaftler mit ihrer Kampagne erreichen?
Sie wollen aufrütteln mit erschreckenden Zahlen, zum Beispiel dieser hier. Jede dritte Frau weltweit ist Opfer häuslicher Gewalt. Das heißt, die Frauen werden verprügelt oder vergewaltigt von ihren Partnern. Und das ist eben nicht nur ein Thema in weniger entwickelten Ländern. Auch in Europa werden viele Frauen misshandelt. So gibt es etwa 500.000 Frauen und Mädchen in der EU, die unter den Folgen einer Genitalverstümmelung leiden. Auf so ein Thema aufmerksam zu machen, kann auf jeden Fall etwas bringen.
Gibt es da konkrete Beispiele?
Ja, hier in Europa wäre das Großbritannien. Da wird gerade ein Gesetz verschärft. Lehrer oder Sozialarbeiter können dadurch Gerichte einschalten. Die Richter wiederum können dann Pässe einziehen, damit Mädchen nicht für eine Beschneidung ins Ausland gebracht werden.
Genitalverstümmelung ist aber vor allem in Afrika ein Problem.
Ja, das stimmt. Weltweit gehen die Wissenschaftler in der neuen Studienreihe davon aus, dass bis zu 140 Millionen Mädchen und Frauen eine Genitalverstümmelung erlitten haben. In Afrika sind pro Jahr 3 Millionen Mädchen davon bedroht.
Und was fordern die Wissenschaftler jetzt konkret?
Also sie leiten aus den Studien ab, dass die Regierungen auf jeden Fall Geld dafür zur Verfügung stellen müssen, damit Gewalt gegen Frauen bekämpft wird. Da argumentieren die Wissenschaftler zum Teil sehr rational. Durch Gewalt werden Frauen in ihrer Entwicklung eingeschränkt und können dadurch auch weniger zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen.
Zweites Thema, Peter, Plastiktüten sind schlecht für die Umwelt, vor allem wenn sie ins Meer geraten. Deswegen wird in der EU seit längerem darüber gestritten, wie der Verbrauch runtergefahren werden kann. Und da gibt es Fortschritte.
Ja, Vertreter aller EU-Länder haben heute dafür gestimmt, den Verbrauch von Plastiktüten zu begrenzen. Ein Kompromiss sieht vor, dass bis Ende 2025 EU-weit knapp 80% weniger Plastiktüten rausgegeben werden im Vergleich zum Stand von vor 4 Jahren. In Tüten heißt das, jeder EU-Bürger soll dann nur noch 40 Tüten pro Jahr verbrauchen. In Deutschland sind wir da übrigens gar nicht so weit von entfernt. Wir liegen im Moment bei 64 Einwegtüten. Der EU-Durchschnitt liegt dagegen bei 176 Tüten.
Wenn du jetzt sagst Plastiktüte, gilt das für alle?
Nein, die große Ausnahme, diese extrem dünnen Tüten, die du im Supermarkt für deine Tomaten brauchst, für die gilt die Beschränkung nicht. Die Befürchtung, ein Verbot dafür würde noch schädlichere Verpackungen in Umlauf bringen, Schalen aus Plastik oder Schaumstoff zum Beispiel. Auch die stabileren Taschen, die meistens eh schon Geld kosten, die sind nicht betroffen, aber das, was man immer umsonst bekommt. Da will die EU ran. Diese ziemlich dünnen Dinger, die es bei uns vor allem in Drogerien gibt, die sind in Deutschland insgesamt viel seltener. In den südlichen und osteuropäischen Ländern dagegen gibt es die in der Regel in allen Supermärkten, wo die auch fleißig rausgegeben werden. Hier nochmal eine Zahl. In Polen oder Portugal werden im Jahr bis zu 500 Tüten pro Person verbraucht.
Und zum Schluss kommen wir noch zu einem etwas gruseligen Fund.
Ja, den haben Ärzte im britischen Cambridge gemacht. Aus dem Gehirn eines Patienten haben sie einen Bandwurm entfernt. Der Parasit hatte da 4 Jahre lang gelebt und war von der rechten in die linke Hirnhälfte gewandert. Ein solcher Bandwurm ist durchaus gefährlich. Er kann Sphagnose auslösen. Das ist eine Entzündung von Körpergewebe, die zu heftigen Kopfschmerzen, Krampfanfällen und Gedächtnisverlust führen kann. Die Ärzte haben ihre Chance gleich genutzt und die DNA des Bandwurms entschlüsselt. Das soll helfen, eine heilsame Therapie gegen Sphagnose zu finden. Eingefangen hat sich der Patient den Bandwurm vermutlich, weil er verseuchte Krebs Echse oder rohes Schlangen- oder Froschfleisch gegessen hat.
Also ein Parasit, der Kampf gegen Plastiktüten und neue Studien zum Thema Gewalt gegen Frauen. Dankeschön an Peter Neuhaus aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Abends und nachts ist es fast überall stark bewölkt. An manchen Stellen kann es auch dichten Nebel geben. An der Ostsee kann es noch ein bisschen Regen dazu geben. Morgen im Norden viele Wolken, im Süden erst neblig, später dann aber mit Sonne, dazu wieder etwas milder, bis zu 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.